Traditionelles Vedanta. Antworten auf existenzielle Fragen.
Dann geht es jetzt los mit dem vierten Kapitel, Mikrokosmos, Jiva und Fesse. Also wir waren letztes Mal ja in dieser makrokosmischen Sicht, haben erläutert, wie die Welt entstanden ist. Und da waren die Gunas eben Qualitäten, makrokosmische Qualitäten, die diese Struktur erzeugen. Hier in diesem Kapitel geht es jetzt darum, so eine mikrokosmische Perspektive einzunehmen. Wir schauen jetzt auf den Jiva und was bedeuten Gunas hier? Ja, und der Begriff sagt eben auch schon, ja, es können, hier sind es, kann man es auch als Fesseln interpretieren, wenn wir auf diese Ebene gehen. Man könnte auch hier natürlich wieder auf einer höchsten Ebene argumentieren aus Sicht vom Bewusstsein gibt es das nicht. Aber wir sind natürlich jetzt hier, wir gehen schrittweise vor, wir akzeptieren, wir sind ein Jiva, der verstehen möchte, also eine Person, die verstehen möchte und die sich irgendwie gebunden fühlt. Ja, und das ist jetzt der Ausgangspunkt. Muss also mal wieder gucken, wo ist gerade der Fortgang der Argumentation. Ja, die allgemeinen Qualitäten, die Gunas, sind also erschaffen worden und durch Identifikation werden diese Eigenschaften oder diese Gunas dann bindend, indem ich also mich identifiziere, ja, mit dem feinstofflichen Körper typischerweise. Gehen wir mal, wir sind jetzt Yogis, wir machen Pranayama und wir meditieren, also wir sind uns unserer Gedanken und Gefühle und der Energien bewusst und dann identifizieren wir uns eben typischerweise mit dem feinstofflichen Körper, weil da ist eben typischerweise Ahankara angesiedelt, eben dieser Ich-Sinn, dass wir halt denken, das bin ich. Ja, und wenn ich also diese Identifikation habe, dann werden diese Gunas für mich bindend, weil, da kommen wir später noch genauer zu, weil die Gunas sich eben im Laufe verändern und dadurch die Zusammensetzung der Gunas und dadurch auch dieser feinstoffliche Körper sich laufend verändert. Wir denken zwar manchmal, das ist alles irgendwie stabil, aber es ist ja in ganzer Weise stabil. Unser Ich, ja, unser feinstofflicher Körper. Nachts verschwindet er, ja. Wir gehen alle irgendwann ins Bett, schlafen ein, dann ist also unsere Vorstellung von Ich weg, ja. Dann ist unser Intellekt ausgeschaltet und irgendwann morgens taucht es wieder auf, ja. Also, wir nehmen das irgendwie so hin, aber wenn man sich das bewusst macht, es wird alles, es verschwindet. Ja. Und natürlich verändern sich die Umweltbedingungen, wie momentan ist es halt sehr heiß. Ja. Im Winter werden wir tiefgefroren, ja. Jetzt werden wir gegrillt. Und so ist also alles laufend in Veränderung. Ishvara wird durch die Gunas nicht gebunden. Nur Jiva, ja, weil Ishvara sind letztendlich die Gunas, ja. Und das bindet er nicht. Aufgrund der Veränderung des feinstofflichen Körpers durch die Gunas werden also Jivas gebunden, weil die identifizieren sich damit und es wird also laufend verändert. Und Dadurch geschieht also diese Bindung. Ja, das Ganze ist eine reine Reflexion von Bewusstsein, nicht davon getrennt, so wie das Symbol Sonne und Mond. Das sieht man auch hier noch auf dieser Folie. Hier hatte James das angedeutet, also dass in Jiva letztendlich auch, das ist einmal hier diese Andeutung, dass eben hier diese Reflexion vorhanden ist, oder dass natürlich letztendlich die gesamte Struktur eine Reflexion von Bewusstsein ist. Ja? Reflexion in einem Spiegel. Und der Spiegel ist eben diese makrokosmische Schöpfung. Es ist also letztendlich, sehen wir uns. Ja. Und es ist also nicht davon getrennt. Also wir können uns bewusst machen, alles, was wir sehen, ist Bewusstsein. Wir sehen immer nur uns selbst. Wir denken zwar, das ist ja nur eine Form, das ist nicht Gott, das ist... Ich hatte die Tage auch immer so ein Interview, ja, aber dann bin ich ja raus, wenn ich spreche, irgendwas, dann bin ich raus, dann bin ich nicht mehr. Letztendlich, wir sind immer Bewusstsein. Nur wir denken halt, wenn ich, das sind nur Formen, aber weil ich eben von diesen Formen und Namen so hypnotisiert bin. Ja. Aber ich kann mir eben immer wieder bewusst machen, was hinter den Formen und Namen ist. Da bin immer ich. Ich Bewusstsein. Ja, Jiva denkt, baut eine Geschichte auf, fühlt sich hilflos und hat geringes Selbstvertrauen. Das kann man dann auch noch, habe ich hier auch noch mal, kann man in dieser in dem Schaubild habe ich das noch mal versucht ein bisschen zu verdeutlichen. Aber ich habe hier das oben hier unten abgeschnitten und stellen wir uns jetzt vor, dass wir wären jetzt irgendwie ein materialistisch orientierter Mensch. Und es kann halt sein, dass wir dann nur diese Perspektive haben. Ja? Also ich interagiere mit Objekten, also jetzt nicht nur mit Bäumen, sondern die anderen Menschen sind auch Objekte. Ja? Und ich interagiere mit denen. Und ich weiß überhaupt nichts von diesen ganzen Zusammenhängen. Dann habe ich halt eine extrem eingeschränkte Sichtweise. Ja, und wenn ich mich jetzt eben hier befinde, in so einer abgegrenzten Perspektive, ja, dann geschieht eben das hier. Ja, dann fühle ich mich halt hilflos und habe geringes Selbstvertrauen, weil eben alles in Veränderung ist. Und ich fühle mich halt auf diesen kleinen Ausschnitt beschränkt. Es ist klar, dass man sich da nicht gut fühlt, weil es ist halt nur ein kleiner Sandkorn der ganzen Wahrheit. Und worum es jetzt geht, ist dann hier die Perspektive zu erweitern, indem ich also mir klar mache, wie jetzt beispielsweise hier diese Schöpfung entstanden ist. Dass ich das hier bin, dass ich Bewusstsein bin und dass dann Sattva, Guna, ist das Sattva, Guna? Ja. Also Sattva, Guna, diese den Big Bang erzeugt hat, ja, das wäre hier der Urknall, wodurch dann entstanden ist eben hier die materielle Welt, die Objekte, die ich dann vor mir sehe, und hier ein ewiger Jiva, das hat man ja als so eine grundlegende Form von Wesen, von Lebewesen beschrieben, aus der dann immer wieder einzelne Jivas erzeugt werden. Also zum Beispiel, Jiva kann eben sein, zwei Beine, zwei Arme, Kopf, zwei Augen und so was. Die Grundstruktur, die wir auch eben hatten. Also Wahrnehmungsorgane, Handlungsorgane, das ist so die Grundstruktur. Und aus dieser Grundstruktur des ewigen Jivas können dann so konkrete Instanzen erzeugt werden. Ja, das, was wir jetzt hier sehen, das wäre dann also der nicht ewige Jiva. der daraus erzeugt wird nach dieser Grundstruktur. Ja, und der, ja, kann halt sein, dass der sich dann eben, ja, hilflos und allein fühlt. Und da ist die, das Medikament von Vedanta ist Wissen. Ja, Wissen, falsche Vorstellungen, ja, loslassen und durch korrektes Wissen ersetzen. Also, sollst du dann wissen, nein, du bist nicht nur ein materielles Wesen, was mit den Objekten interagiert, sondern lerne eben auch dich, ja, kennen als ein Teil einer großen Struktur und lerne dich kennen in deiner wahren Natur als Bewusstsein. Du bist vollständig und frei, ewig und alldurchdringend. Das ist deine Natur. Und du hast halt, ja, oder die Person, die in dir erscheint, die hat halt ein paar falsche Vorstellungen im Laufe der Zeit angesammelt. Und es gilt nur darum, diese falschen Vorstellungen ein paar davon loszulassen. Und das ist aber schwierig, weil diese falschen Vorstellungen so, ja, selbstverständlich sind, weil alle um uns herum die genauso. Ja, der nicht ewige Jiva ist das zweite Subjekt, reines Bewusstsein, eine reine Reflexion und das Medium der Reflexion, Gunas und Karmas. Ja, das war ja letztendlich hier dargestellt. Es ist also eine Reflexion, in der hier dann ja, Karmas wirksam werden, die letztendlich ja sich entfalten und dadurch entsteht das Leben. Ja, die Person, die du zu sein glaubst, sie existiert und erfährt, aber ist nicht real. Ja, das ist also, es ist etwas, wo viel passiert, aber sie ist nicht real, weil sie sich laufend verändert. Das hatten wir eben schon gesagt, sie verschwindet nachts und taucht wieder auf, wird zum Träumer, wird zum Wachenden, Tiefschläfer, ist sie nicht mehr vorhanden. Und es ist also laufend in Veränderung, und wir akzeptieren das einfach und wir erklären uns das irgendwie. Okay, dann gehen wir weiter. Ja, hier habe ich das nochmal ein bisschen erläutert. Ewiger Jiva, Grundstruktur, Klasse, die zeitlos gültig ist, wie zum Beispiel eben die Attribute Manas, Buddhi, Ahamkara, Wahrnehmungs- und Handlungsorgane, Pranas und physischer Körper. Das ist so die Grundstruktur, ja. Ewiger Jiva und dann nicht ewiger Jiva sind Instanzen, konkrete Ausprägungen der Attribute, Manas, Buddhi, Ankara, wo dann eben eine unendliche Vielfalt von zeitlich gültigen Kombinationen entsteht. Ja, also ich habe jetzt hier ein paar physische Formen gemacht, aber man könnte also diese Variationen dann auch ja, auf allen, bei allen Attributen noch wieder sehen und dadurch entstehen. Ja, solche Instanzen, wie wir hier sehen, ja, hier in diesem Raum, und wenn wir jetzt rausgehen, unendlich, ja, und wir können uns auch die ganze Zeit daran erfreuen, wie viel Schönes es gibt, und, ja, das ist also diese Vorstellung. Ja, Schöpfung, ist sie perfekt? Die Frage. Aber für mich ein großes Thema. Mal schauen, wie wir da jetzt durchkommen. Die Schöpfung erzeugt scheinbar Ärger für Jivas, ist aber perfekt. Ja. Also, wir können ja mal abstimmen. Vorher, nachher. Wer ist der Meinung, dass die Schöpfung Ärger für die Menschen hier erzeugt? Und einfach mal ganz natürlich. Ja, passiert doch, oder? Ja, und jetzt die nächste Frage, ist die Schöpfung perfekt? Ist das perfekt?
Ja.
Ja? Okay, gibt's auch die. Wer ist in der Meinung, dass es nicht perfekt ist? Okay, wir gehen jetzt davon aus, die Schöpfung ist perfekt, weil sie eben ja eine bestimmte Struktur hat. Ja, weil es eben wie wir das gerade gesagt haben, eine eine Welt ist, in der bestimmte Jivas, ja, als Instanzen eines ewigen Jivas erzeugt werden. Und die haben natürlich auch noch materielle Objekte, wie beispielsweise Berge, Wiesen und Flüsse und Pflanzen, die zu ihrer Verfügung stehen. Und diese Umwelt, die läuft nach bestimmten Gesetzen und Regeln ab. Und diese Jivas sind eben miteinander in Interaktion. Ja, und das ist letztendlich die Grundstruktur. Und das funktioniert einfach, läuft einfach ab. Ja. Und diese Grundstruktur, diese Schöpfung richtet sich nicht danach, was einzelne Instanzen, ja, die erzeugt wurden, was die für Wünsche haben an diese allgemeine Struktur. Es kann sein, dass die Schöpfung, die Welt, das Leben auf eine bestimmte Art und Weise abläuft, die den Wünschen dieser Jivas nicht entsprechen. Wie zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die finden dieses Wetter, warme Temperatur gut, und es gibt auch Menschen, die mögen das nicht. Das Wetter ist aber einfach, die Temperatur ist einfach. Ja. Läuft einfach ab. Und diese ganzen Dinge laufen ab, und deshalb sind die Dinge so, wie sie sind, weil sie auch nicht anders sein können, weil sie eben einfach durch das Zusammenwirken von Regeln und Gesetzen in dieser großen Ordnung und der Interaktion der Jivas einfach so wird. Einfach so ist und nur dadurch verändert werden kann. Das ist halt immer, wenn man denkt, die Schöpfung sei nicht perfekt, dann ist es immer die Vorstellung, ich projiziere meine Wünsche auf einen personifizierten Gott und ärgere mich dafür, darüber, dass der die Welt nicht so macht, wie ich sie haben möchte, wie ich sie für richtig halte. Das ist Anmaßung. Ja. Das ist einfach eine Ordnung, die abläuft, die erschaffen wurde, die abläuft, und es ist halt gut, sie so zu nehmen, wie sie ist. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu sehen und ja, das, was man erreichen kann, tun, und das andere, was man nicht verändern kann, annehmen und das Beste daraus machen. Das ist halt okay, das ist der Hintergrund. Und dass die Schöpfung also perfekt ist, wird verständlich, wenn das Wirken der Gunas klar wird. Das kommt ja jetzt im Laufe des gesamten Buches. Ich habe es jetzt gerade in ein paar Sätzen versucht zu sagen. Und James schreibt eben hier, dass die Gunas wie Trittsteine sind. Wenn man also beispielsweise durch einen Fluss oder einen Bach gehen will, dann kann man sich so vorstellen, größere Steine, auf die man dann treten kann, um über diesen Fluss oder Bach zu kommen. Dazu habe ich jetzt auch eine schöne Darstellung gemacht. Ja, also hier soll so eine springende Person sein, und hier wäre also der erste Trittstein. Was ist der erste Trittstein? Tamas, schwarzes Tamas. Also wenn ich da stehe, kann ich also mich weiter bewegen zum nächsten Stein, zu Rajas. Ja, und wenn ich Rajas, wenn ich jetzt von Tamas zu Rajas weiterentwickelt habe, dann kann ich eben irgendwann auf den Trittstein Sattva. Ja, und wenn ich dann von Sattva weiterspringe, dann war ja noch dieses Bild mit dem Stabhochspringer, der dann die Gunas, also diese, wie hieß es noch, diese Barriere der Gunas transzendiert, also darüber springt. Aber das bedeutet letztendlich, es gibt eben so eine gewisse Abfolge. Ja. Das heißt also, erst wenn ich halt einen tamassigen Geist habe, dann habe ich eben typischerweise viel Leid, oder vielleicht ich akzeptiere das, vielleicht merke ich das gar nicht so intensiv. Ja, und wenn ich dann aber meine Handlungsmöglichkeiten mehr sehe und die auch in Angriff nehme, dann löse ich mich halt von diesem Tamas, der meinen Geist verdunkelt, kann mehr bewirken. Und es kann halt sein, dass ich dabei auch diese Dinge habe ich, sind mir gerade unter die Finger gekommen da. Das hat jetzt keine tiefe Bedeutung. Ja, aber es kann halt sein, dass ich mich dabei natürlich dann anstrengen muss und jetzt dann auch, ja, hier ist ja Feuer, das ein bisschen feuerig wird, dass es auch vielleicht nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich dann auf diesem Trittstein stehe, kann ich meinen Geist sattwig entwickeln. Das heißt also, ich verstehe zunächst mal die Welt der Objekte, wie das Leben in den Objekten, in der Welt der Objekte geschieht, und ich habe mehr Zufriedenheit, ja, weil ich einfach klaren Geist habe. Aber ich bin natürlich immer noch an diese Welt der Objekte gebunden. Und der nächste Schritt wäre dann eben, dass ich halt erkenne, dass ich nicht das bin, was eben durch diese Gunas beeinflusst wird, sondern dass ich halt Bewusstsein bin, was jenseits der Gunas ist. Gunatita, jenseits der Gunas. Aber ebenso gut könnte sie nicht existieren, insoweit sie an ihnen keine Veränderung bewirkt. Okay, also selbst wenn diese Welt sich jetzt auflösen würde, jemand, der jenseits der Gunas ist, für den ist das kein Problem. Weil ich sehe mich ja als Erzeuger, und dafür ist es nicht nötig, dass da eine Welt ist, weil ich bin ja Bewusstsein, und Bewusstsein ist vollständig, fehlt nichts. Da fehlt keine Welt, wenn keine da ist. Ja, Gunas und Gefühle. Kein Guna an sich verursacht Schmerz oder Freude, Leid oder Glück oder das Gefühl von Einschränkung oder Befreiung. Ja, also die Gunas an sich sind neutral. Diese Gefühle entstehen nur durch unsere Beziehung zu ihnen. Die Gunas sind natürliche Erfahrungszustände, die einfach wechseln. Ja? Und die liegen, das ist Ishvara. Die Gunas sind Ishvara, und die sind nicht immer gleich. Die richten sich nicht nach den Wünschen der einzelnen Personen, sondern die haben bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die ablaufen. Und die Bewertung als gut oder schlecht entsteht, wenn Erfolg sich ergibt oder unsere Erwartungen enttäuscht wurden. Also diese Bewertung als gut oder schlecht, das ist eben, das haben wir, könnten jetzt nochmal zurückblättern, wir hatten ja die grundlegende Psychologie des Jivas. Ja, was will der? Er hat so ein kleines Schaubild, der hat Wünsche, strengt sich an, um etwas zu erreichen, um ein Objekt zu haben, das er genießen kann. Ja. Und wenn ich das Objekt bekomme, das ich haben möchte, dann zufrieden, gut. Wenn ich das, was ich erwarte, was ich mir vorstelle, nicht bekomme, wenn das nicht kommt. Ja. Und dieser Mechanismus, das ist das Problem. Ja. Diese Vorlieben und Abneigungen, die ich eben habe. Weil die sind eben, ja, manchmal passen die halt nicht zu diesen allgemeinen Abläufen, die Gunas bewirken. Und wenn das Wetter nicht so ist, wie ich es mir wünsche, oder die Laune meines Partners, oder mein Kunde verhält sich nicht so, wie ich mir das wünsche, oder was auch immer. Unzählige Anlässe, wo ich dann Probleme bekomme. Aber die Gunas machen das nicht, sondern die Gunas schaffen einfach die Umstände, auf die ich dann reagieren kann. Durch eine sinnvolle Haltung und nicht durch eine beschränkte Einsicht, beschränkte Haltung, ja, sondern durch Verstehen, was passiert. Okay, das heißt also, wir brauchen die richtigen Vorstellungen, das Verständnis und dann auch ein bisschen Disziplin, ein bisschen natürlich auch Rajas, um die Dinge anzugehen, umzusetzen. Und dann kann ich halt meine Emotionen managen. Ja, also dann bin ich halt nicht davon hin und her geschubst. Aber das ist eben nur durch meine Haltung. durch meine innere Haltung, durch meine Modelle von der Welt. Wenn ich die falschen Modelle habe, die nicht zu der Welt passen, habe ich Probleme. Weil die Welt passt sie nicht meinen Vorstellungen an, sondern die Welt ist, wie sie ist und sie läuft ab, wie sie ablaufen muss. Und ich sollte mich eben daran anpassen. Ja, Beispiel Prüfungsvorbereitung. Da habe ich mich auch erinnert, meine Studienzeit bei dem Beispiel. Ich habe es jetzt hier mal gekürzt. Am Abend vor der Prüfung machst du eine Party mit Freunden, denen du nicht absagen konntest. Ja. Und ich muss selbst sagen, ich habe auch angefangen zu studieren. Ja. Ich habe es vielleicht nicht so extrem gemacht, wie es jetzt hier war. Das ist mir auch passiert, dass ich zu viel Freizeitleben hatte. Ja, und dann kann es halt sein, dass du entweder zu tamassig bist, weil du zu viel getrunken hast, ja, oder dass du zu viel Zeit verschwendet hast und zu wenig gelernt hast und das Wissen nicht parat hast, weil du es nie gelernt hast. Und es kann halt sein, dass du dann, weil du einfach ja faul warst, die Prüfung nicht bestanden hast. Ist Tamas dadurch schuld? Kann ich jetzt Tamas verurteilen? Nein. Ich habe nur die falsche Managemententscheidung getroffen. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Tamas ist gut, so wie es ist, wenn Tamas wird benötigt für ja, zum Beispiel Schlafen oder auch Tamas benötigen wir, wenn wir Dinge hier bewirken wollen, wenn wir das hier streichen wollen, brauchen wir natürlich auch Tamas. Ja, weil wir brauchen Tamas, um die ja die Dinge hier auch in die Welt zu bringen oder auch hier diese Folien zu machen. Das ist auch ein gewisses Tamas, weil ich könnte auch mal die Gedanken einfach irgendwie so da oben lassen, ja, so vage, aber wenn ich die jetzt hier in solche prägnanten Aussagen bringen will, wenn ich die hier in diese Welt bringen will, ist halt ein bisschen Tamas nötig. Das heißt also, ich benötige das und ich kann also jetzt nicht sagen, das ist blöd. Lernen und rechtzeitig schlafen wären sinnvolle Alternativen gewesen, die dir Sattva im Geist bringen und die dir dann ermöglichen, die Prüfung zu bestehen. Und das gilt für alles. Also wenn immer etwas bei dir nicht funktioniert, versuche das richtige Modell der Umstände zu haben und versuche zu erkennen, was deine sinnvollen Maßnahmen sind und zeig dich an, das zu tun. Und dann lass los. Du hast die Ergebnisse nicht in der Hand. Karma-Yoga, hast die Ergebnisse nicht in der Hand. Kann natürlich auch dann passieren, wenn du dass du eine Prüfung nicht bestehst, weil vielleicht obwohl das passiert ja heute nicht mehr, dass wir fiese Professoren oder Lehrer haben, die etwas fragen, was gar nicht dran war oder so. Ja, die Lektion daraus ist an den Gunas oder den Kombinationen der Gunas ist nichts falsch, nur an deiner Unfähigkeit, sie zu managen. Das ist das Problem. Und das sollen wir an die Hand nehmen. Und es kann halt sein, dass wir da, ja, das werden wir ja später noch als Tamasik auch noch sehen, dass wir also Fantasien haben. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, Pippi Langstrumpf. Ich meine, das ist ganz nett in einer gewissen Hinsicht, aber natürlich ist es auch wichtig, sich die Welt, da wo wir das können, zu handeln. Aber wir können jetzt nicht, wie das da war, ich erinnere mich jetzt gerade noch an dieses, die hatten noch dann so ein Auto, da wo, was kam da noch rein, irgendein Klebstoff oder sowas? Ja, also sie haben sich irgendwie einen Klebstoff produziert, der in das Auto reinkam, dann konnte das fliegen und ist ganz nett, aber es kann eben halt eine Fantasie sein, die ich mir irgendwie in ehrlicher Weise zurechtlege, aber was mich eben von der tatsächlichen Lösung abhält. Ja? Sicherheit nur Träume zum Beispiel. James erläutert jetzt hier objektive Faktoren. Die Gunas strukturieren die Gesellschaft. Sie kontrollieren die Lebenszyklen und auch so diese Übergänge zwischen verschiedenen Leben. Ja, sie gestalten die Körperstruktur und die Gesundheit. Sie gestalten die Umstände deiner Geburt. Ja, und sie gestalten auch die Art der Verbindung mit Menschen. Ja, sie gestalten auch die Art der Menschen, die so um dich herum sind. Das sind durch die Gunas, durch deine Gunas werden die bestimmt. Ja, das sind die objektiven Faktoren. Und dann gibt es eben subjektive Faktoren, ja, die dann mehr auf eine Person wirken. Die objektiven Faktoren, die wirken eher so auf das Große und Ganze, auf alle. Und die subjektiven Faktoren sind dann, sie verändern deine geistigen Instrumente. Ja, wie zum Beispiel eben, nachts, typischerweise ist eben Tamas größer. Ja. Und das führt dazu, dass unser Geist eben typischerweise auch tamassiger wird. Wenn wir jetzt nicht gerade uns das angewöhnt haben. Es gibt ja auch nachtaktive Menschen. Ja, also verändern die geistigen Instrumente, bewirken deine Persönlichkeit und deinen Lebensstil. Sie schaffen Zusammenhänge mit Vasanas und Samskaras. Und die Gunas verändern sich in vorhersehbarer Weise. Das sind jetzt so die großen Themen, die wir jetzt durchgehen wollen. Ja, Strukturierung der Gesellschaft. Wie geschieht das? Also James hat ja hier die westliche Begriffe genommen. Ich habe jetzt noch in Klammern dahinter die Sanskrit-Begriffe genommen, weil er hat das natürlich abgeleitet aus den Schriften. Ja, das Bhagavad Gita zum Beispiel. Es gibt eben vier große Klassen. Das erste sind die Intelligentsia oder die Intelligenz. Das sind Menschen, die eben denken, sind die vorausdenken, die Pläne machen für alle. Das sind beispielsweise Priester, Denker, Zukunftsforscher oder Wissenschaftler insgesamt, die also immer vorausdenken und dem ganzen großen Rahmen eine große Struktur geben. Und die sind eben typischerweise von Sattva dominiert und nur wenig Rajas und wenig Tamas. Ja, weil die müssen eben sehr subtil sein. Weil man kann eben als Wissenschaftler braucht man natürlich eine gewisse Disziplin, man braucht auch Rajas, aber man braucht auch eine starke geistige Klarheit, um eben immer wieder neue Gedanken zu produzieren oder immer wieder bei solchen Dingen zu bleiben, die es noch nicht gibt. Ja. Die sind ja unbekannt und die muss man irgendwo herzaubern. Ich erinnere mich dann immer so an meine Doktorarbeit zum Beispiel, wenn man immer jeden Morgen ins Büro kam und dann so ein Thema hatte. Ja, und das war ja anfangs nur so eine Wolke, so ein schemenhaftes Gebilde. Und da soll dann eben irgendwann so eine Arbeit raus werden, die dann auch noch vom Prüfungsausschuss da besteht und veröffentlicht wird und so weiter. Und dafür, das ist halt so ein kreativer Prozess, wo man immer wieder die Aufmerksamkeit dabei hält, bei diesen subtilen Sachen. Und dann braucht man halt eine Klarheit. Und das ist auch immer ein Kampf. Das war für mich auch immer so, das geht nicht automatisch. Da gibt es auch immer, kann das gut nachvollziehen mit diesen wechselnden Gunas. Es geht immer hin und her. Man muss immer wieder gute Gelegenheiten nutzen und dann wieder ein bisschen weiterkommen. Ja, also dafür braucht man also sehr viel Sattva. Ja. Dann die administrative Klasse oder die Kshatriyas, die Krieger oder die Arjuna war ja in der Bhagavad Gita so das klassische Beispiel, die Krieger, die Könige, die Fürsten, aber auch hier Polizisten, Anwälte, Ärzte und so weiter, die brauchen eben mehr Rajas, weil es muss eben was umgesetzt werden. Ja. Es geht nicht nur darum, Pläne zu machen und die dann anderen mitzuteilen, sondern hier geht es halt auch darum, ja, beispielsweise als Polizist Recht und Ordnung durchzusetzen, ja, Gerechtigkeit zu schaffen oder eine diffuse Situation. Es gab einen Autounfall und die Beteiligten streiten sich. Kann man nicht ankommen und sondern muss auch handfest sein. Ja, das ist also Rajas und Sattva dominieren dabei. Das nächste sind dann die Kaufleute oder Vaishyas. Das sind typischerweise materialistische Individuen. Ja, die können gut rechnen und zählen, Geld zählen. Das alles beisammenhalten, kalkulieren, auch aufpassen, dass die Waren nicht wegkommen. Ja, und dass das alles ankommt. Ja, an der richtigen Stelle. Also alles eben planen. Und dabei ist also wichtig auch, ja, eine größere Portion Tamas, weil ich muss mich eben viel mit diesen Objekten beschäftigen. Und dafür muss mein Geist auch daran interessiert sein. Und deshalb sind das eben Menschen eben, die materialistischer denken. Ja, während die hier oben, die sind ein bisschen abgehoben. Nicht so materialistisch. Versuchen lieber das Subtile zu sehen und zu managen, auch weit in die Zukunft, vorausschauend zu handeln. Und jeder kommt an die Stelle, wo er gut hinpasst. Und natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass du auf ewig da drin bist. Es kann sein, dass ich habe mich in den letzten Wochen auch genauer beschäftigt, hier mit, habe ich ein bisschen gelesen, so nebenbei, wie hier über Köln, ja. Und im Mittelalter gab es hier natürlich in Köln diese Gaffeln, das waren Zünfte. Und da war natürlich klar, wenn du ja irgendwo in einer Familie geboren wurdest, ja, was weiß ich, von Gerber, ja, war klar, der Nächste wird auch wieder Gerber oder was auch immer. Und die Gesellschaften waren eben ja starrer. Ja. Da hat es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Da. Unsere Gesellschaft heute ist natürlich ein bisschen flexibler. Aber das heißt jetzt nicht, dass das Grundprinzip, dass es eben anhand der Gunas von Ishvara strukturiert wird, etwas falsch ist. Jeder Einzelne hat ja dann die Möglichkeit, die Gunas zu managen. Ich hätte auch beispielsweise, ich habe ja gesagt, ich habe angefangen zu studieren und die ersten 2-3 Semester hatte ich auch noch ein anderes Guna-Management als danach. Irgendwann habe ich halt verstanden, wenn ich meine Gunas manage, so weiter manage, wie in den ersten 2-3 Semestern, dann komme ich nicht dahin, wo ich hin will. Und ich hätte auch, wenn ich das anders gemacht hätte, hätte ich auch woanders landen können. Ich habe halt ein paar Entscheidungen getroffen, Gunas gemanagt und auch danach hier bei Yoga Vidya. Und nur dadurch bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und das gilt für jeden. Ja. Aber der Startpunkt ist immer der Startpunkt, wie du ins Leben reinkommst, das ist ja, kommt gleich noch, ist immer der, an dem du die Welt hier vorher verlassen hast. Das ist jetzt der nächste Aspekt vom Karma-Prinzip, ob du das akzeptieren kannst. Aber da so wird es halt gesagt. Es ist nichts unverdient, sondern du kriegst immer genau das, was zu dir passt, was du dir erarbeitet hast. Und da kannst du starten, da hast du wieder alle Möglichkeiten. Okay, dann Klasse für Arbeit und Dienstleistung. Man benötigt eben auch Arbeitsdienst. Dabei ist eben dann Tamas, Rajas und wenig Sattva nötig. Und generell gilt natürlich auch, wir brauchen das natürlich auch alle. Es ist jetzt nicht so zu klassifizieren, dass die Menschen dann völlig abgestempelt sind. Ich muss auch eine Arbeitsbiene sein. Natürlich, wir müssen auch alle Arbeitsbienen sein. Wir müssen auch alle Intelligenzier sein. Wir müssen letztendlich alles sein. Aber das ist halt hier diese grobe Struktur, die nötig ist. Und es gibt auch Menschen, die wollen das ja auch nicht. Ich habe vielfach Menschen gesehen, für die, die mir gesagt haben, beispielsweise mit Doktorarbeit schreiben, die können sich das nicht vorstellen. Über 5 Jahre lang sich über solch so einen Quatsch da den Kopf zu zerbrechen. Das ist schon verrückt auf eine gewisse Art und Weise. Und genauso kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie Polizist zu sein oder Arzt oder was auch immer. Jeder ist eben für was Bestimmtes gemacht. Und wir brauchen nicht nach rechts und links gucken. Weil jeder ist ja, wir wollen uns ja sehen als eingebettet in oder in Interaktion mit Ishvara, als eingebettet sehen in die Ordnung von Ishvara. Ja, und wir müssen nicht Ishvaras Job übernehmen und jetzt irgendwie gucken, passt das alles und laufen die Regeln. Natürlich, wenn ich die Aufgabe habe, wenn ich jetzt Anwalt bin, Politiker oder was auch immer, an einer bestimmten Stelle, dann muss ich das machen. Aber ich muss jetzt nicht, wenn ich Yogalehrer bin, als mein Hauptberuf, muss ich jetzt nicht ja, die ganze Welt, alle Weltmeere von Plastik befreien. Oder was auch immer. Ich will das jetzt nicht abwerten, aber sollte nur ein Beispiel dafür sein, für etwas, was mit dem, der eigentlichen Aufgabe nichts zu tun hat. Gut, dann machen wir weiter. Objektive Faktoren. Es gibt eben bestimmte Lebenszyklen, die durch die Gunas strukturiert werden. Also als Baby herrscht eben Tamas vor. Ja, wenn ihr selbst mal Kinder hattet, dann wisst ihr, die liegen am Anfang nur rum, können nicht viel machen. Und das wird so langsam, wird das alles wach. Dann über Jahre schlafen die weniger. Bei manchen geht das schneller. Ich habe ja zwei Töchter und manche, die Ältere, die hat beispielsweise mal ein bisschen länger noch geschlafen. Und die Kleine, bing, war immer immer auf an. Ja. Und so ist es auch ganz individuell. Aber grundsätzlich kommt dann eben mehr Rajas in der Jugend. In der Jugend sind viele auf ziemlich an. Ja, die Nacht auch noch durch an. Und ja, und irgendwann wird man erwachsen und dann kann es halt sein, dass man dann vernünftig wird. Ja, es kann auch sein, dass man weiter auf Rajas läuft. Ja, aber das ist nicht sehr lang. Irgendwann kommt dann Tamas. Oder, ja, Tamas kommt halt sehr früh. Ja, dass ich eben halt, ja, schon mit 30 oder 40 alt bin. Ja, wenn ich eben, ja, bestimmte Sachen übertreibe. Ja, und da ist eben wichtig, Sattva zu kultivieren. Also sonst, Sattva ist immer Glück und Zufriedenheit, Gesundheit. Wenn ich das nicht kultiviere, dann kommt eben irgendwann Tamas. Irgendwann sind die Ressourcen aufgebraucht. Körperstruktur und Gesundheit wird bewirkt. Gunas wirken auf das vegetative Nervensystem und alle physiologischen Prozesse, auf deinen Biorhythmus, deinen Schlaf, Sexualität, alles wird dadurch gesteuert. Ja, also, und da geht es eben auch darum, Sattva kultivieren. Wenn Sattva, dann fließt es, wenn ich jetzt eben ja, viel Rajas, fehlt ein TH fehlt. Wenn ich jetzt eben den Biorhythmus völlig anders gestalte, eben total rajasig, dann ja, wirkt sich das in meinem Leben aus. Wenn ich eben die Nacht zum Tage mache oder dauerwach bin, so lange, bis ich dann irgendwann ja, zusammenbreche. Gibt's ja alles. Meine depressive Menschen, die 7 Tage nur aktiv sind und dann 2 Wochen nur im Dunkeln. Ja, und das wird eben durch die Gunas gesteuert. Umstände der Geburt. Die Gunas bringen dich genau an den Platz, an den du gehörst.
Ja. Ist das mit den Kassen zu verstehen, wo du reingeboren bist?
Ja, natürlich. Das passt. Das ist das, was zusammenpasst. Du kommst nur dahin, wo du auch hinpasst, wo du eben ja, was lernen sollst. Also jetzt nicht, es gibt ja da wieder verschiedene Blickwinkel drauf. Du kannst halt sehen, kannst es als Bestrafung sehen, kannst aber auch das Potenzial sehen, das Lernpotenzial. Du kommst an die Stelle, wo du
nicht sagen, wie ich den Maschinen geboren worden bin, da gibt es nichts mehr, da bin ich schon nichts weg von.
Ja, ja, ist doch gut. Aber das war der Ausgangspunkt. Dann hast du dich auf jeden Fall, ja, hast du diesen Startpunkt genutzt und hast dich gut weiterentwickelt. Ja, wir haben eben alle gewisse Potenziale und können die nutzen, aber wir können sie auch vergolden. Könnte auch sein, das hat mir Lila Mata mal Manche von euch kennen ja noch die. Bei der bin ich mal hingegangen, hat sie mir die Hand, die Linien gelesen. Und da hat sie bei mir gesagt, das ist ja so, hier die Vergangenheit ist in der linken Hand und hier das Aktuelle in der rechten. Ich meine, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Hokus Pokus, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, ich hätte meine Potenziale eben auch gut genutzt. Ich hätte auch wesentlich, weil das war angelegt, ich hätte auch irgendwie depressiv, krank und sonst was sein können, aber ich habe mich da, ich habe das halt gut genutzt, meinen Geist gut entwickelt und so weiter. Und das ist das Wichtige. Wir müssen jetzt nicht darüber jammern, dass wir irgendwie einen komischen Startpunkt hatten oder so, sondern immer nur von jetzt an weiterentwickeln. Irgendwo müssen wir anfangen. Ja, Verbindung mit Menschen. Also du bist eben mit den Menschen zusammen, die von den Gunas her passen. Ja. Wir passen hier zueinander und machen uns Gedanken über unsere grundlegende Natur. Wenn man jetzt so Veränderungen im feinstofflichen Körper. So, also jetzt wo sind wir jetzt hier? Genau, das sind jetzt die subjektiven Faktoren schon. Die Realität ist non-dual. Raum und Zeit erscheinen als, oder gibt dem Ganzen so eine Dimension. Und alles erscheint letztendlich im feinstofflichen Körper als erfahrenes Wissen. Letztendlich ist eben alles nur Wissen. Wir denken, es würde physisch alles so ablaufen, aber eigentlich, wir haben eben nur einen feinstofflichen Körper, mit dem wir das alles so interpretieren können. Ja, wir sind einfach nur, wir haben ein Empfangsgerät, dass wir das alles so interpretieren können. Und darauf wirken die Gunas. Die Gunas lassen den feinstofflichen Körper so aussehen, als wäre er etwas anderes als das reine reflektierte Bewusstsein, das du bist. Du bist Bewusstsein, das ist deine Natur, aber durch den Einfluss der Gunas, ja, die sich dann im feinstofflichen Körper auswirken, sieht es so aus, als wärst du ein Mensch, der irgendwann geboren ist. Und du glaubst es auch. Ja, und Transzendenz bedeutet dann eine nicht-duale Sichtweise entwickeln. Also nicht-duale Sichtweise bedeutet, ich bin dieses alldurchdringende, ewige, non-duale Selbst. Das ist meine Natur. Gleichmut gegenüber jeder Erfahrung und also alles, was mir geschieht, ich bin erstmal nicht damit identifiziert. Das ist alles etwas, was in mir geschieht. Grundsätzlich denke ich nicht, jetzt passiert das, endlich bin ich glücklich und frei. Nein, ich bin immer glücklich und frei, egal was geschieht. Ja, also die Erfahrungen, die Geschehnisse sind, ich bin davon unberührt. Das ist der grundlegende Gleichmut. Und Freiheit von Handlungen, die von innerer Unzufriedenheit motiviert sind. Das heißt also, ich lasse mich nicht von meinen Ängsten und Unzufriedenheiten leiten und mache die zu meiner Orientierung, ja, sondern ich mache meine Natur als Bewusstsein. Das ist der Ausgangspunkt. Und ich lasse mein Leben nicht von Angst und von was noch und Gier oder anderen Dingen leiten, ja, sondern immer von der nicht-dualen Sichtweise. Ja, wissen, dass Jiva nichts zu gewinnen hat, wenn er Dinge tut, aber es ist keine Untätigkeit. Es ist Freiheit im Handeln, nicht Freiheit vom Handeln. Ja, also Untätigkeit, das wäre eben so eine tamassige Interpretation. Das heißt so, das ist mal als Anständige nichts tun. Das ist halt tamassig, sondern wir sind bereit, wir sind immer klar, wenn was zu tun ist, dann mache ich das. Wenn es mir klar ist, dass nichts zu tun ist in dem Moment, dann muss ich das nicht tun. Aber ein tamassiger Mensch, der möchte nichts tun, weil er eben einfach zu dumpf ist und nichts tun will. Ich möchte niemanden persönlich berühren. Und rajasige Menschen, die tun halt laufend etwas, weil sie halt so programmiert sind, weil es ihre Natur ist. Wir sind immer flexibel. Ja, das sind so die grundlegenden Veränderungen im feinstofflichen Körper. Ja, also die Gunas lassen das einfach so erscheinen, als lassen einfach diese Struktur erscheinen und verändern sie laufend. Und wir identifizieren uns mit dieser Struktur, die sich aber laufend verändert und werden dadurch ja irritiert. Persönlichkeit und Lebensstil. Sattva lässt den Geist zu Wissen, zur Freude und zur Schönheit neigen und schafft eine Infrastruktur, die auf Wissen baut. Dass wir beispielsweise, wir haben hier so eine schöne Infrastruktur, wir haben hier ein Center, wo man hinkommen kann, und ihr kommt auch tatsächlich. Ja, ihr habt euch das immer in eurem Kalender eingetragen. Das ist halt Infrastruktur, die ihr euch eingerichtet habt, um zu Wissen zu neigen. Vielleicht habt ihr auch noch ein Abo bei der Philharmonie oder was auch immer, weil ihr das schön findet, oder ihr geht ins Museum oder ihr habt malt selbst Bilder oder was auch immer. Ja, das ist ja auf jeden Fall ja euer Leben sattwig gestaltet und darauf ausrichtet. Rajoguna bedeutet ständige Aktivität, Unruhe, Unzufriedenheit, und Unzufriedenheit wird geschätzt. Ja, es gibt ja Menschen, die fühlen sich wohl, wenn sie unzufrieden sind. Ja, wenn sie streiten können. Ja, wenn die andere schubsen können. Ich finde das gut, weil sie das so gewohnt sind. Aber das muss nicht sein. Kannst du auch anders machen. Ja, das gibt dann komplexe, oft überwältigende Lebensumstände, Wettbewerb und Aggression. Ja, sein, dass ich neige da auch zu, weil mein Leben ist auch eher immer komplex, aber es gibt auch Inseln von großer Ruhe, aber ich neige auch eher dazu, hier große Systeme am Laufen zu halten. Aber zum Glück gibt es hier nicht so viel Aggression im Wettbewerb, obwohl es auch das auch gibt. Aber es gibt halt auch noch ja stärker wettbewerbsorientierte und stärker aggressionsorientierte Umfelder. Ja, dann herrscht eben Rajaguna vor. Tamas, Trägheit mit schwerem, zögerndem Geist und dunklen, lieblosen Umgebungen. Uninteressant in Fantasien gefangene Persönlichkeit. Das wäre jetzt eine Persönlichkeit und so ein Lebensstil von jemandem Tamasiges. Auch hiermit soll jetzt niemand persönlich angesprochen werden, sondern es geht immer nur darum, euch einen Hinweis zu geben, inwieweit ihr euch halt ausrichten könnt. Ja? Also erkennen könnt, wo ist da Trägheit und Dumpfheit in mir und wie kann ich das halt weiterentwickeln. Ja, Vasanas, Gunas und Samskaras. Vasanas sind Tendenzen, die Handlungen hervorrufen. Die jetzt schon länger dabei sind, die kennen den Begriff, aber wenn er jetzt neu für euch sein sollte, jede Handlung, die wir ausführen, wird gespeichert. Ja, alles, was wir tun, wird im kosmischen Computer von Ishvara gespeichert, im Kausalkörper, und erzeugt eine Tendenz, ja, diese Handlung zu wiederholen. Das kann eine positive Handlung sein, kann aber auch eher so eine negativ orientierte Handlung sein. Ja, indem ich jetzt eben beispielsweise Tendenzen entwickle, indem, wenn ich was Gesundes esse, dann erzeuge ich auch die Tendenz, in der Zukunft was Gesundes zu essen. Wenn ich jetzt was Ungesundes esse, dann verstärke ich auch die Tendenz, ungesunde Sachen in der Zukunft zu essen. Ja, ich habe immer die Wahl in jedem Moment. Und ich schaffe durch meine Wahl, durch meine Handlungen, die Tendenzen in der Zukunft. Samskaras sind dann Zusammenschlüsse von Vasanas, also komplexere Muster von einzelnen Tendenzen. Und daraus ergeben sich dann Denkgefühls- und Verhaltensmuster oder Handlungsmuster. Das nennt man dann Samskaras. Und Sattva färbt jetzt diese Vasanas, ja, mit Zufriedenheit. Rajas färbt diese Vasanas oder auch Samskaras mit Unzufriedenheit. Und Tamas mit Trägheit. Ja, das heißt also, diese Tendenzen sind vorhanden. Aber wenn ich hier halt sehr sattwig, wenn ich viel Sattva habe, dann habe ich halt so eine grundlegende Zufriedenheit. Ja, wenn da viel Rajas ist in meinem Geist, dann bin ich eben laufend unzufrieden. mit meinen Handlungen und Tendenzen oder träge, das heißt, also ich komme nicht in die Gänge, ich schiebe alles so weit hinaus, bis es nicht mehr geht und bis nichts mehr funktioniert. Ein bisschen hinausschieben kann man ja, aber muss eben gucken, dass die wichtigen Sachen immer funktionieren. Aber es gibt eben gibt auch die Möglichkeit, dass man Dinge wirklich durch Trägheit ja zerstört, indem man nicht angemessen handelt. Ja, Tamas verhüllt Gedanken und Gefühle. Ja, es kann also sein, dass Tamas, wenn das so zu stark ist, dann verstehe ich überhaupt nicht, was passiert, was nötig ist. Ja, in meiner Situation. Und es kann halt sein, dass ich dadurch, dass ich mich an der Arbeitsstelle unangemessen verhalte, und dadurch beispielsweise meinen befristeten Vertrag nicht verlängert bekomme. Weil ich halt nicht genau verstanden habe, worum es da geht. Was die von mir wollen. Kann halt sein. Ja, durch neues Denken kann ich das Verhältnis von Rajas und Tamas in Bezug auf Sattva verändern. Ja, das heißt also, ich kann rajasige Elemente und tamasige Elemente in meinem Denken, Handeln und Fühlen reduzieren und Sattva stärken. Ja, und das bewirkt die Reduktion von Schmerz und Unzufriedenheit und die Steigerung von Zufriedenheit. Ich habe das in der Hand. Jeder von euch hat das in der Hand. Aber selbst wenn ich jetzt einen Samsari habe, der weltliche Ziele hat, der kann, wenn er Sattva steigert, kann er Zufriedenheit stärken. Natürlich kommt er nicht ganz raus. Er kommt nicht ganz raus, weil Rajas und Tamas nun mal in dieser Welt ist. Die letztendliche Freiheit kommt dann natürlich durch das Erkennen, ich bin Bewusstsein. Ja, die Gunas verändern sich also laufend und James interpretiert das hier als das Rad der Zeit. Also die, ja, das ist einfach das, was sich immer verändert und was, ja, beispielsweise die Tageszeiten erzeugt, der Lauf der Planeten, der Wechsel von Dunkel und Kalt, die Jahreszeiten und so weiter. Das ist letztendlich durch die Gunas erzeugt, wie unsere Vorstellung von Zeit dann entsteht. Ja, das universelle Rad der Zeit dreht sich unaufhörlich im Kausalkörper, weil die drei Gunas rotieren. Also die verändern, die tanzen und dadurch verändert sich dann auch ja die Struktur im Kausalkörper und der wirkt auf uns, auf unsere feinstofflichen Körper. Wir identifizieren uns als Menschen typischerweise mit dem feinstofflichen Körper und der bekommt seine Impulse aus dem Kausalkörper. Ja, das Ganze ist dann so eine unwiderstehliche Kraft, die dich zum Handeln veranlasst. Und es kann halt auch sein, dass du dich dann als Marionette fühlst. Also wenn du dich als eine Marionette fühlst, dann liegt das daran, dass eben ja die Gunas halt ja den laufenden Impulse geben. Ein Mensch, der sich nach den Gunas richtet, der ist eben zeitbewusst, der ist sich dessen bewusst. Es ist nicht alles gleich, zeitlich gesehen, sondern es gibt gute Zeitpunkte für etwas. Den richtigen Zeitpunkt für eine Handlung, für ein Gespräch oder den richtigen Zeitpunkt, etwas zu sagen oder nicht zu sagen, die richtigen Zeitpunkt, ein Geschenk zu machen und so weiter und so weiter. Jemand, der die Gunas hinter sich gelassen hat, also die transzendiert hat, genießt ein spontanes, gelassenes Leben, unabhängig davon, was ansteht, also was gerade passiert oder was vor sich geht. Der ist insofern unabhängig von der Zeit. Aber lässt sich natürlich schon davon leiten. Und das ist jetzt ein Beispiel hier, diese ayurvedische Uhr, vielleicht kennt ihr die. Die ist natürlich jetzt, die richtet sich nach den Doshas. Und die Doshas sind ja Kombinationen der fünf Elemente. Also das ist jetzt tiefer. Das sind nicht die Gunas. Aber das ist halt nur so ein Beispiel für solche Abläufe. Das Modell ist also jetzt tiefer angeordnet. Das heißt also hier, wo fangen wir an? Morgens, 6 Uhr, Kafferzeit von 6 bis 10. Morgens sind wir noch ein bisschen müde, wenn wir in die Gänge kommen. Ja, dann irgendwann Mittagszeit ist halt Pitta-Zeit, dann kriegen wir Hunger, können wir essen, typischerweise. Und dann sind wir auch sehr effektiv. Ja, nachmittags 14 bis 18 Uhr ist dann Vata-Zeit, dann sind wir eigentlich eher kreativ, aber auch bewegungsorientiert. Ja, Vata bedeutet eben Kreativität, gute Einfälle, gute Kommunikation, aber auch Bewegung. Ja, dann kommt wieder Kapha, 18 bis 22 Uhr. Das ist dann eben die Zeit, wo wir dann typischerweise runterkommen. Ja, das ist eben, Kapha bedeutet eben, ja, Erdung, also eine Kombination von Wasser und Erde. Das heißt also gemütlich machen, runterkommen, Tag ausklingen lassen. Ja, und dann beginnt um 22 Uhr wieder Pitta. Und Pitta, die Aktivität, das Feuer, ist dann eigentlich gedacht für das innere Arbeiten. Dann sollen eigentlich die Verdauungsorgane arbeiten. Ja, dann soll die Leber ist dann und die verschiedenen Organe sind dann zu bestimmten Zeitpunkten aktiv, um all das, was wir aufgenommen haben, zu verarbeiten. Da ist nochmal Energie da. Und es gibt halt Menschen, ich bin auch so sozialisiert worden, da kommt nochmal Energie und ich habe die dann halt genutzt, um ja, was weiß ich, zu arbeiten. Bis 12 oder so noch zu arbeiten und dann weinen in unserer Familie so üblich. Hab's nicht anders gelernt. Und ich habe halt dann irgendwann, als ich los war, hat ein bisschen gedauert, habe ich halt gemerkt, ja, es ist schon gesünder, dann runterzukommen, auch wenn diese Tendenz da ist. Lieber 10 Uhr einen Griffel fallen lassen, zur Ruhe kommen. Ja, und das ist insofern so interpretiert auch sattwiger. Ja, weil das ist eben dieser Rhythmus, der in der Schöpfung eingebaut ist. Ja, und ich kann den kennen und mich dran anpassen. Ja, das wäre sattwig. Oder ich kann den halt ignorieren und einfach machen, was ich für richtig halte. Oder wie ich irgendwie programmiert war. Ich bin halt in dieser Familie groß geworden. Das waren halt eher Nachtmenschen. Ging halt eher um 12 oder 12:30 ins Bett und auch während der Woche. Und waren halt Selbstständige. Mein Vater konnte sich das auch so gestalten. Und irgendwie hat sich das dann überall so eingespielt. Ja. Aber das heißt jetzt nicht so, dass es so sein muss. War nur meine Prägung. Ich kann daran arbeiten, mich eher an einen anderen Rhythmus zu gewöhnen. Der dann eben sattig ist.
Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de.